Guten Morgen, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch, wieder einmal hier in Merscheid zu sein und natürlich herzliche Grüße auch aus Opladen. Ich möchte zu Beginn beten. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen, dich erkennen in deinem Wort. Dich, den ewigen Gott, den Lebendigen, der heute bei mir einkehren will. Amen. Lesen Sie gerne alte Briefe, vielleicht sogar Briefe, die gar nicht an Sie adressiert gewesen sind. Ich erinnere mich, als wir Kinder waren und schon lesen konnten und auch in dem Alter, dass die Eltern uns alleine lassen konnten, da sind wir so, haben wir schon gerne mal so in der Wohnung herumgestöbert und sind auf einen Karton mit den gesammelten Liebesbriefen meiner Eltern gestoßen. Und ja, fanden wir ganz interessant, das zu lesen, weil solche Worte hatte ich irgendwie noch nie gehört von meinen Eltern. Heute werden wir auch in einem alten Brief lesen, auch in einem Brief, der gar nicht an uns adressiert gewesen ist. Ein Brief des Apostels Paulus an seinen Mitarbeiter und Freund Timotheus. Und er beginnt ganz ähnlich wie heutige gedruckte Briefe. Da steht oben der Absender, Paulus, dann kommt der Empfänger, Timotheus, und wo bei uns dann steht, sehr geehrte oder lieber, da steht im Stil der damaligen Zeit, ein Gruß, Gnade, Erbarmen und Friede sei mit dir. Das gesamte Anschreiben können wir jetzt auch mal hier sehen. Da Paulus, Gesandter Jesu Christi, der unsere Hoffnung ist. Im Auftrag Gottes, unseres Retters. An Timotheus, meinen rechten Sohn durch den Glauben, Gnade, Erbarmen und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Paulus stellt sich noch näher vor, Gesandter, könnte fast sagen wie eine Berufsbezeichnung, ist die deutsche Übersetzung des Wortes Apostel. Ein Gesandter, der handelt ja nicht in seinem eigenen Namen, sondern im Auftrag vielleicht eines anderen, seiner Firma oder auch einer Kirche, überbringt er Botschaften, führt Verhandlungen. Paulus nennt sich nun Gesandter Jesu Christi. Er weiß sich also direkt von Jesus beauftragt und gesandt. Nun, er hat das ja auch sehr dramatisch erlebt, wie Jesus auf dem Weg nach Damaskus seine Lebensrichtung umgekehrt hat. Das haben wohl im Laufe der Geschichte nicht so viele Christen erlebt, diesen Auftrag der Völkermission. Und erst viel später hat er die 12 kennengelernt, die Jesus schon in seinen irdischen Zeiten zu Aposteln gemacht hatte. Nun können wir nicht so einfach die Berufung von Paulus auf uns heute übertragen. Heute wird normalerweise jemand von einer Gemeindeleitung, einer Kirchenleitung oder einer Missionsleitung zu einem bestimmten Dienst beauftragt. Und doch, denke ich, sollte man das Bewusstsein im Hintergrund haben. Christus hat mir diesen Auftrag gegeben. Ich tue meinen Dienst in seinem Namen. Das heißt, ich mache nicht mein eigenes Ding. Ich bin Gesandter von Jesus. Er hat mir seine Botschaft anvertraut, um sie denen weiterzugeben, für die er sie bestimmt hat. Auf die Weise, die mir gemäß ist mit den Gaben, die mir anvertraut sind. Und das gilt nicht nur für die Hauptamtlichen, sondern für jeden Christen in seinem Verantwortungsbereich, wie klein er auch sein mag. Gesandter oder Gesandte Jesu Christi. So viel zum Absender. Nun zum Empfänger. Timotheus nennt er seinen rechten Sohn. Nun, die meisten werden wissen, dass damit nicht gemeint ist, dass Timotheus sein leiblicher Sohn war. Er war vielmehr durch Paulus zum Glauben gekommen, als der in sein Dorf kam und dort das Evangelium verkündete. Da hat sich auch Timotheus bekehrt. Und als Paulus 5 Jahre später noch einmal in diesen Ort kam und er suchte zu dieser Zeit nach einem Begleiter, der ihn so auf seinen Reisen begleiten würde, da empfahl ihm die dortige Gemeindeleitung den jungen Timotheus. Jahrelang waren sie gemeinsam unterwegs. Der gemeinsame Glaube und der gemeinsame Dienst hat sie sehr tief miteinander verbunden. Auch menschlich sind sie sich sehr nahe gekommen. Das kann man aus den Briefen entnehmen, die uns ja in der Bibel überliefert sind. Das passiert nicht immer, dass man sich auch menschlich so nahe kommt. Dazu sind wir ja auch manchmal zu unterschiedlich. Freundschaft im gemeinsamen Dienst ist kein Muss. Aber es ist naheliegend, dass wir da, wo wir miteinander glauben, dienen und auch leiden, uns auch menschlich nahe kommen. Und wie gesagt, wir haben von Paulus und Timotheus Briefe, das heißt, wir haben sie nur von Paulus, von Timotheus nicht, aber wahrscheinlich hat der auch Paulus geantwortet. Und es ist schon faszinierend, etwas aus dieser Korrespondenz bis heute lesen zu können und auch zu erleben, obwohl dieser Brief ja ursprünglich gar nicht an uns gerichtet ist, dass Gott dadurch auch heute zu uns sprechen kann. Was Paulus seinem Freund und Bruder wünscht, schreibt er bereits wie damals üblich am Anfang seines Briefes. Gnade, Erbarmen und Friede von Gott dem Vater und Jesus Christus dem Herrn. Auch wenn das so damals der übliche Eingang war oder der Stil so war, sind das für Paulus gewiss keine Floskeln. Er ist sich sicher, dass das, was er Timotheus wünscht, dass das auch Gottes Wunsch für ihn ist. Das Geschenk der Gnade Gottes sei mit dir. Ich möchte das mal ein bisschen ausführen. Das Geschenk der Gnade Gottes sei mit dir. Seine Zuneigung, seine Gunst, die du dir nicht verdienen kannst und auch nicht verdient hast. Gnade. Das Wort bedeutet auch Anmut, Liebenswürdigkeit. So ist Gott zu dir. Mögest du dir dessen gewiss sein und immer wieder gewiss werden. Du hast einen Gott, der gnädig mit dir ist. Gnade sei mit dir. Barmherzigkeit, auch das ein Wesensmerkmal unseres Gottes in Jesus Christus. Gott, der dich kennt, auch deine Schwachheit und deine Anfälligkeit und der dir immer wieder vergibt und dir nicht nachträgt. Mögest du diese Barmherzigkeit glauben, Timotheus und du, sie annehmen und dann barmherzig mit dir selbst und auch mit anderen sein. Barmherzigkeit sei mit dir. Und schließlich Friede, Shalom. Innere Ruhe, innerer Friede bei allen äußeren Stürmen. Im Frieden sein mit Gott, mit dir selbst, mit deinen Geschwistern. Das wünsche ich dir. Und Gott wünscht es sich für dich. Friede sei mit dir. Was Paulus hier so ganz komprimiert macht und was ich jetzt mal ein bisschen mehr ausgeführt habe, das ist ja das, was wir auch Segnen nennen. Wir sagen wahrscheinlich relativ oft auch zu anderen, Gott segne dich. Und wir sind ja auch zum Segen berufen, zum Segnen. Die Gemeinde ist zum Segnen berufen. Und ich wollte einfach mal zeigen, man kann es auch ein bisschen vielleicht noch mehr ausführen. Wenn wir uns gewiss sind, das sind Gottes gute Gedanken, Absichten für jeden Menschen, dann kann man da auch zwei, drei Worte mehr zu sagen. Zueinander. Wir sind zum Segnen berufen in unserer Stadt, so wie wir das eben auch gehört haben. Das war ja sehr eindrücklich auch, dieser Dienst, der hier von der ACK in Solingen getan wird. Gemeinde, Gemeinden da, um ein Segen in der Stadt zu sein. Und letztlich auch, wie wir es aus dem Evangelium wissen, für unsere Feinde. Oder zumindest für Menschen, die uns nicht so wohl wollen. Segnen bedeutet, ich wünsche, dass der gute Wille Gottes bei den Menschen zum Ziel kommt, bei jedem Menschen. Ich wünsche mir, dass der gute Wille Gottes bei jedem Menschen zum Ziel kommt. Und das wünscht sich Gott. Und darum können wir darum beten. Und darum können wir so auch Menschen segnen. Auch Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind. Wenn ich segne, blicke ich über den Ist-Zustand hinaus. Segnen ist auch ein Ausdruck der Hoffnung. Und da sind wir ganz nah bei Christus. Paulus, Gesandter Jesu Christi, der unsere Hoffnung ist und die Hoffnung für die ganze Welt. Und Hoffnung, ja, das brauchen wir in diesen spannenden Zeiten wirklich alle sehr dringend. Ich glaube, das empfinden wir alle, dass seit geraumer Zeit die uns, jedenfalls meiner Generation und noch ein paar Jahre drüber, also nicht die ganz Alten, die kennen noch andere Zeiten, aber die uns vertraute Ordnung irgendwo wackelig geworden ist. Da ist was ins Rutschen gekommen und wir sehen noch gar nicht, wohin das führt und auch, was das vielleicht mit uns als Gemeinde oder uns persönlich machen wird. Wir brauchen Hoffnung, die sich nicht an dem festmacht, was in der Welt ist, sondern an Jesus Christus. Und wenn wir unseren Blick auf ihn richten, dann kriegen wir auch Hoffnung für diese Welt, auch in allen Veränderungen. Es muss ja nicht immer alles schlimmer werden. Hoffnung brauchte auch Timotheus, denn die vor ihm liegende Aufgabe war sehr schwer. Und nun lese ich, wie es weitergeht in diesem Brief, was der Paulus dem Timotheus geschrieben hat. Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, damit du bestimmten Leuten verbietest, falsche Lehren zu verbreiten und sich mit Fabeleien und endlosen Geschlechtereien abzugeben, die nur Streitfragen mit sich bringen, statt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der sich im Glauben verwirklicht. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe. Aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind aber manche abgekommen und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, verstehen aber nichts von dem, was sie sagen und worüber sie so sicher urteilen. Paulus bittet seinen engsten Mitarbeiter inständig, sich der schweren Aufgabe in Ephesus nicht zu entziehen, sondern dort zu bleiben und seinen Auftrag auszurichten. Es fiel ihm wohl nicht so leicht. Lieber wäre Timotheus wohl zu seinem Ziehvater oder väterlichen Freund Paulus gegangen. Denn die Situation der Gemeinde Ephesus war alles andere als leicht. Manchmal würden wir uns auch lieber einer Verantwortung entziehen oder sie gar nicht erst übernehmen. Besonders wenn wir wissen, mit wie viel Schwierigkeiten oder gar Feindschaft sie verbunden sein kann. Aber so gewiss sich Paulus ist, dass die guten Wünsche, die er ihm am Anfang zugesagt hat, von Gott sind, so gewiss ist er auch, dass Gott ihn an diesen Ort gestellt hat und dass er ihm auch helfen will. Und mit seinem Brief macht er ihm Mut und stärkt sein Vertrauen auf die Hilfe Gottes. Und das brauchen wir auch alle. Alle. Mal sind wir diejenigen, die andere stärken können, ein gutes Segenswort sagen können, andere aufrichten. Und mal sind wir selbst es die, die das brauchen. Zu denken, ich brauche das nicht oder ich muss immer der sein, der anderen gibt, das ist eine gefährliche Selbstüberschätzung. Die Aufgabe, vor der Timotheus steht, ist wirklich nicht einfach. Er soll in der Gemeinde Ephesus aufräumen, denn die Gemeinde steht in der Gefahr, durch einige wortstarke Mitglieder von innen zerstört zu werden. Diese Leute verbreiten falsche Lehren. Sie geben sich, so heißt es hier, mit Fabeleien und endlosen Geschlechterreihen ab und verursachen dadurch unnützen, aber gefährlichen Streit. Man kann heute nicht mehr genau sagen, worum es da ging. Nun, Geschlechtsregister, die kennen wir auch aus der Bibel. Das heißt, vielleicht kennen sie viele auch nicht, weil sie die immer überlesen haben. Klingt ja auch nicht so interessant, aber man kann sich im Grunde auch in jedes Detail der Bibel irgendwie sehr reinbegeben und da ganz interessante Sachen finden. Und es gibt ja auch so bestimmte Sachen, da begeben sich manche immer wieder gerne rein. Manches hat mit dem Anfang der Erde zu tun. Wie ist das alles entstanden? Und da irgendwelche Details und Zwischenwelten und was alles noch reinzulesen. Oder das Gleiche am Ende, um vielleicht genau sagen zu können, an welcher Stelle des göttlichen Fahrplans wir uns bereits befinden. Wie gesagt, alles interessant, aber auch nicht so ganz ungefährlich. Und hier waren Leute, die waren in der Gefahr, sich selber zu verirren. Die hatten sich wohl in all dem, was sie da so geforscht und dann gesagt haben, verirrt und waren dabei, andere auch mit hineinzuziehen. Aber das ist so, als wenn man den Mittelpunkt eines Rades verlegen würde. Dann läuft es nicht mehr rund. Und man kommt damit auch kaum noch voran. Es kommt nichts mehr rum, außer Streit. Und dem stellt Paulus nun gegenüber, was er die gesunde Lehre nennt. Die zweite Folie bitte, also nicht die Lehre, sondern die. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe, aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das hat mich erstmal sehr persönlich angesprochen, weil ich bin ja auch jemand, der nun regelmäßig lehrt, ob jetzt im Gottesdienst oder in der Bibelstunde oder auch im persönlichen Gespräch oder wo auch immer. Und wenn man auch schon lange in diesem Dienst ist oder auch überhaupt, wenn man lange in Gemeinde ist, wenn man vielleicht gar nichts anderes kennt als Gemeinde, wenn man immer schon in Gemeinde war, dann ist vieles vielleicht so ganz selbstverständlich. Das gehört einfach dazu. Und man fragt vielleicht gar nicht, warum machen wir das eigentlich alles? Warum gehen wir in Gottesdienst? Warum gehören wir zur Gemeinde? Warum beschäftigen wir uns? Warum lesen wir Bibel? Und es ist gar nicht schlecht, sich diese Frage mal zu stellen. Und hier haben wir ja quasi die Antwort, die Paulus gibt. Das Ziel der Unterweisung, das Ziel von all dem ist Liebe. Es gibt ein klares Ziel. Man könnte sich auch andere Ziele vorstellen. Zum Beispiel Gehorsam. Ist auch nicht schlecht. Gott will auch, dass wir uns weiterentwickeln. Oder Extremform Perfektion. Kann man ja manchmal vielleicht auch den Eindruck haben. Man geht in Gottesdienst, damit man immer noch besser und noch besser wird und noch ein bisschen an sich feilen kann. Und dann hat man es doch wieder nicht geschafft. Oder in eine andere Richtung, man macht das, weil man sich davon ein randvoll erfülltes Leben verspricht. Das wird ja auch gerne verkündet. Kann man ja auch manche Verse aus der Bibel so sehen. Volles Leben, pralles Leben, das ist es. Naja, aber wenn das dann vielleicht mal nicht oder gar nicht so ist. Oder noch eine andere Möglichkeit, was das Ziel sein könnte, eine durchgestylte Gemeinde, die für alle Bedürfnisse, die es so im Umfeld gibt, genau die passende Antwort hat, so ähnlich wie ein gut aufgestelltes Unternehmen. Und Paulus sagt, das Ziel ist Liebe, Wachstum in der Liebe zu Gott, zu den Mitmenschen, sicher auch zu sich selbst. Wenn man länger in der Gemeinde ist, wenn man länger Christ ist, dann befindet man sich auf diesem Weg. Und wir haben Menschen in unserem Umfeld, wir mühen uns, mit ihnen klarzukommen. Mit manchen gelingt das besser, mit manchen nicht so gut. Bei manchen sind wir vielleicht dankbar, dass wir einen Weg gefunden haben, wie wir miteinander auskommen können. Dann kommen vielleicht wieder neue dazu, an einem neuen Arbeitsplatz oder in einer neuen Wohnumfeld. Ich erinnere mich übrigens an eine alte Schwester aus dieser Gemeinde hier, die schon lange im Himmel ist. Die kam gegen Ende ihres Lebens ins Altenheim. Die hatte vorher eine eigene Wohnung und dann lebte sie da zusammen mit einer anderen Frau auf dem Zimmer. Bestimmt auch nicht so die Traumvorstellung für die meisten von uns. Aber sie war da ganz glücklich und sie sagte, es ist so gut, ich habe jetzt schon mehrere überlebt, die da in meinem Zimmer waren und ich konnte, ja nicht das, aber ich konnte denen auch noch etwas von Jesus Christus, vom Glauben weitergeben. Also es hört nie auf, Wachstum in der Liebe, es hat ja immer mit den Menschen zu tun auch und es gibt immer wieder neue Menschen oder es gibt neue Herausforderungen. Es kann sein, festzustellen, eigentlich gibt es ja auch noch mehr Christen als nur vielleicht die evangelischen. Man könnte auch noch wachsen in der Liebe zu den Katholiken oder den Orthodoxen oder zu den Moslems. Also da ist noch viel Luft nach oben. Wobei am schwersten ist es ja oft im allernächsten Umfeld, in der eigenen Familie und manchmal auch zu sich selbst. Paulus sagt, das Ziel, warum man den Glauben lebt, warum man in der Gemeinschaft mit anderen Christen zusammenkommt, ist in der Liebe zu wachsen. Und darum wäre auch eine Frage im Blick auf das, was wir alles so tun, was unsere Tage ausfüllt, bringt mich das weiter? Wird hierdurch meine Liebe zu Gott und den Menschen gefördert oder nicht? Wobei Liebe ist ja nicht ein Gefühl in erster Linie, jedenfalls was die Bibel hier unter Liebe versteht, sondern sie äußert sich in aufbauenden Taten und Worten und nicht zuletzt im Zuhören. Das baut auf. So wie wir es vorhin im Hohen Lied der Liebe gehört haben, die Liebe baut auf. Diese Liebe haben wir nicht aus uns selbst. Und dafür brauchen wir das Auftanken im Gottesdienst oder auch außerhalb des Gottesdienstes. Wir brauchen, dass Jesus uns dient, dass er mir dient und ich mir dienen lasse. Es ist so wichtig, dass ich nicht nur der bin, der anderen etwas gibt, sondern zuallererst, dass ich mir dienen lasse. Und da wird mein Herz oder da kann mein Herz gereinigt werden, wenn ich ihn schauen lasse auf mein Herz, wenn ich ihm sage, wie wir es am Anfang des Gottesdienstes auch einen Moment lang getan haben, wo brauche ich Reinigung, Vergebung, ein gereinigtes Herz. Da wird auch mein Gewissen justiert. Unser Gewissen entwickelt sich ja auch über einen langen Zeitraum, kann sich auch nochmal verändern und es kann auch Entlastung erfahren werden. Das ist so gut, dass wir nicht nur über Gewissen wissen, sondern auch wie Gewissen entlastet werden kann durch Jesus Christus. Gutes Gewissen. Nur durch diese Dienste Jesu an mir kann seine Liebe durch mich klarer hervortreten. Und so kann ich auch vor Heuchelei bewahrt bleiben. Das ist ja auch, empfinde ich jedenfalls, immer eine gewisse Gefahr, besonders so in Gemeinden unseres Typus, wo man viel über Glauben, Glaubenswachstum und so spricht und man vielleicht den Eindruck hat, da wird so ein Level aufgezeigt und wenn man vielleicht merkt, den empfinde ich bei mir gar nicht so, die Gefahr der Heuchelei. Und mit all dem zeigt Paulus uns, worum es geht, um Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, gesunde Lehre. Für Timotheus besonders in seiner schwierigen Situation und auch wenn wir vor schwierigen Aufgaben stehen, wo auch immer, ist es wichtig, das Ziel zu kennen und nicht aus den Augen zu verlieren und unterscheiden zu können, was kommt dabei heraus. Was wird hier aufgebaut, wo man etwas von anderen gesagt bekommt? Geht es da um das eigene fromme Ego? Will da jemand sein eigenes Reich aufbauen? Die eigene Macht und Kontrolle? Oder werden Beziehungen aufgebaut und vertieft, ohne Zweck, ohne dass man mit dieser Beziehung etwas erreichen will? Auch nicht, um Menschen das Evangelium nahezubringen. Freundschaft einzugehen, damit ich einen Menschen das Evangelium, das ist Verzweckung, das ist nicht Liebe. Und Timotheus soll nicht aus den Augen verlieren, das Ziel, um sich nicht in die Streitereien in Ephesus hineinziehen zu lassen. Das, was er dort erlebt, das kann man ja auch heute erleben, dass vieles gar nicht so zunächst offensichtlich ist. Diese schrägen Leute da, die haben ja nicht gesagt, also wir lehnen jetzt die Bibel ab, sondern die haben so peu à peu den Rand in die Mitte gerückt und vieles geht so schleichend. Und darum ist es wichtig, diese Fragen zu stellen, was baut auf, wer wird hier aufgebaut? Diese Menschen haben ihren Willen auf ein eigenes Ziel gerichtet. Wir brauchen ja auch immer wieder Übersetzungen der Bibel. Was heißt das denn für uns heute? Und wir kommen dann vielleicht zu einer Erkenntnis, das heißt jetzt erstmal konkret dieses. Aber es darf sich nicht loslösen, nicht eine Eigendynamik entwickeln, wie es auch immer wieder geschehen ist. Um die Gemeinde vor dieser gefährlichen Entwicklung Einhalt zu gebieten, soll der Timotheus also hier bestimmten Leuten das Wort verbieten. Und das ist manchmal auch nötig, aus Liebe zur Gemeinde und zu Jesus. Also Liebe kann auch heißen oder muss auch heißen, klare Grenzen zu ziehen, aber nicht im eigenen Namen, sondern als Gesandter Jesu Christi, der unsere Hoffnung ist. In der Hoffnung, dass er seine Gemeinde bauen wird. Das gibt Kraft, in seinem Namen auch unangenehme Aufgaben anzugehen, so wie es damals Timotheus wohl mit zitternden Knien getan hat. Jetzt habe ich manches über andere gesagt, aber grundsätzlich gilt, wir alle sind anfällig für Verirrungen. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Wir wissen alle nicht, in was für Situationen wir noch kommen können. Und darum steht uns allen gut an, Selbstreflexion und Bereitschaft zur Korrektur. Das ist ein wesentliches Werkzeug, dass eine Gemeinde gesund bleibt. Amen.